Scharfe Soße, immer dabei. Beyoncé kommt schließlich aus dem tiefen Süden, aus Houston in Texas, der viertgrößten Stadt in Nordamerika. Im Süden gehört scharfe Soße in jedes Essen. Hier bewegen sich die Menschen angeblich langsamer, weil es draußen so drückend heiß wird. Die Familiengeschichte von Beyoncé Giselle Knowles ist eng mit der Region verflochten. Ein Vorfahre ist ein reicher Händler, der sich in eine Sklavin verliebt und diese heiratet. Ihre Großmutter marschiert mit Martin Luther King. Ihr Vater muss in Alabama von der Polizei zur Schule eskortiert werden, als die Trennung nach Hautfarben durch das Höchstgericht aufgehoben wird. Später verdient er sehr gut bei der Druckerfirma Xerox als Vertriebsleiter. Beyoncés Mutter, Kreolin mit Wurzeln in Louisiana, gehört ein sehr erfolgreicher Haarsalon. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Die Eltern fördern ihre Kinder Beyoncé und Solange schon früh mit Tanz und Schauspiel. Sie bringen ihnen ein strenges Arbeitsethos bei. Daphne Brooks, Professorin für African American Studies an der Universität Yale, ordnet die Verhältnisse so ein.
Sie und Solange sprachen darüber, dass sie von Eltern, Afroamerikaner der oberen Mittelschicht, erzogen wurden, die ein Verständnis für die Bedeutung von schwarzem Eigentum, schwarzen Geschäften und schwarzer Befreiung hatten.
In Houston lernt Beyoncé jene Mädchen kennen, mit denen sie ihre erste Band gründet. Für eines von ihnen, Kelly Rowland, übernehmen Beyoncés Eltern sogar die Vormundschaft. Die Mutter designt Bühnenoutfits, der Vater übernimmt das Management. 1993 treten Girls' Time in einer landesweiten Talentshow auf. The Hip-Hop-Rappin' Girls' Time. Daraus wird 3 Jahre später Destiny's Child. Anfangs zu viert, später zu dritt, ist die Band die erfolgreichste R&B-Gruppe rund um die Jahrtausendwende. Mit 3 Grammys, mehrfach Platinalben und etwa 60 Millionen verkaufter CDs. Die Songs handeln von alltäglichen Problemen und der Kraft, sich dagegen zu behaupten. Beispielsweise gegen Männer, die sich von ihren Freundinnen aushalten lassen. Wie auf dem ersten Destiny's Child-Hit Bills, Bills, Bills. Es geht um unabhängige Frauen, die selbst Geld verdienen und in Beziehungen auf 50-50 stehen. Oder es wird von einer Party erzählt, für die sie sich aufgehübscht haben. Tanzen, twisten und twerken. Und vielleicht ist hier ja auch ein besserer Partner zu finden als der daheim.
Destiny's Child was pretty groundbreaking.
Destiny's Child war ziemlich bahnbrechend, was die Herangehensweise an eine R&B-Girlgroup angeht. Lange Zeit gab es eine Vorstellung davon, wie eine R&B-Girlgroup sein und klingen sollte. Und Destiny's Child haben diese Vorstellung durch ihre Innovationskraft erschüttert.
So Julianne Escobedo Shepherd, Chefredakteurin beim US-Magazin Jezebel. Die Innovationskraft, von der sie spricht, verdankt sich teilweise ProduzentInnen, die geschickt gewählt werden. Den stark gebrochenen Beats von Missy Elliott und Timbaland. Oder dem auf R&B spezialisierten Rodney Darkchild Jerkins. Vor allem Say My Name setzt Maßstäbe. Beyoncé setzt nach einzelnen Silben immer wieder ab. Andere Silben reiht sie in doppelter Geschwindigkeit aneinander. Damit wechselt sie fließend zwischen Singen und Rappen. Dieses schnelle Staccato wird auf Jahre hinaus zu einem prägenden Stilmittel im R&B. Der dänische Musikwissenschaftler Erik Steinskog von der Uni Kopenhagen ist skeptisch. Ein neuer Stil hat meistens mehr als einen Ursprung.
Ich glaube nicht unbedingt, dass er sich etwas ganz alleine ausgedacht hat. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man anstreben sollte. Das ist auch eine sehr, ich würde fast sagen, weißeuropäische Art, darüber nachzudenken.
Destiny's Child senken gleich mehrere Schranken. Einerseits zwischen Hip-Hop und R&B, andererseits zwischen Hip-Hop und schwarzer Popkultur in einem weiteren Sinn, weil beide für junge Frauen zugänglicher werden und nicht zuletzt zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Destiny's Child wurden gelegentlich dafür kritisiert, sich mal respektabel und fein zu geben und dann wieder so, als wären die drei in einem Arbeiterbezirk aufgewachsen. Am Ende wird auch das zu einem Grund für ihren Erfolg. Diese Errungenschaften gelangen ihnen nicht einfach so. Vor ihnen gab es markante Stimmen wie die bereits erwähnte Missy Elliott oder
Kelis und Keisha Cole waren Persönlichkeiten, die in den 2000er Jahren eine Menge Barrieren durchbrochen haben. Keisha Cole, was ihren wirklich rohen, bekennenden Stil angeht, und Kelis hatte einen sehr konfrontativen Stil. Ich denke, dass sie nicht genug Anerkennung dafür bekommen, dass sie die Art von R&B-Stars waren, die wirklich die Bedingungen für jemanden wie Beyoncé geschaffen haben, indem sie diese Gespräche zwischen Hip-Hop und R&B und eine Art von rebellischer Unabhängigkeit in ihren Songstyles geschmiedet haben.
Bootylicious. Dieses Wort steht mittlerweile im Wörterbuch der Universität Oxford. Es meint attraktiv, hot und meistens Frauen. Vor Destiny's Child haben andere schon das Wort Bootylicious verwendet. Aber die Band ist dafür verantwortlich, dass es sich derart verbreitet. Das Schönheitsideal verändert sich. Der Hintern, englisch Booty, wird wichtiger. Operative Vergrößerungen nehmen deutlich zu. Solche Veränderungen sind nicht reiner Zufall. Sie haben mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Körper und Geist sind nicht getrennt, sondern bilden mit Geschlecht, mit Hautfarbe und der jeweiligen Geschichte eine Einheit. Sie sind sozusagen Teil des Werkkörpers. Deshalb ist die Kontrolle über den Körper auch so wichtig. Ähnlich wichtig wie die Kontrolle über die Stimme. Tanzroutinen und Choreografien demonstrieren diese Meisterschaft. Zeigen lässt sie sich in Videoclips und auf der Bühne.
We're talking about like a grade A athlete here.
Wir reden hier von einer Top-Athletin. Sie ist so sportlich. Sie nimmt diese Stereotypen über den Körper einer schwarzen Frau und wandelt sie in Kraft und Einfluss um. Und außerdem könnte sie dich wahrscheinlich in einem Käfigmatch besiegen.
Beim Album Survivor ist Beyoncé erstmals an allen Songs beteiligt. Sie produziert und schreibt. Mitte 2001 kündigen Destiny's Child eine längere Pause an. O3 Bonnie and Clyde ist Beyoncés Debüt als Solokünstlerin. Der Song erscheint 2002 auf einem Album ihres neuen Partners, des Rappers Jay-Z. Einige bekannte Namen sind ebenfalls involviert. Ein relativ junger Kanye West produziert. Westküstenlegende Tupac Shakur und Prince werden gesampelt. Trotzdem sind die Chefs bei ihrem Label skeptisch. Sie hören auf dem ersten Soloalbum einfach keinen echten Hit. Ich denke, sie hatten recht, plaudert Beyoncé einige Jahre später bei einem Konzert aus dem Nähkästchen. Ich hatte 5. Yes. Jahre später fegt im Sommer der Hurricane Katrina über das Mississippi-Delta. New Orleans wird nie wieder dieselbe Stadt sein. Das Kriegsrecht wird verhängt. Fast 50.000 Soldaten rücken ein. Plünderer sollen erschossen werden, fordert die Gouverneurin. Bürgerwehren haben fast freie Hand. Und Präsident Bush unterbricht erst am dritten Tag der Katastrophe seinen Urlaub. Genau ein Jahr nach Katrina erscheint B-Day, das zweite Soloalbum von Beyoncé, aufgenommen relativ zügig nach Filmdreharbeiten, bei denen sie die Soul-Legende Diana Ross spielt.
Ich Joseph Roach developed this theory of what he called surrogation in order.
Joseph Roach entwickelte diese Theorie der Surrogation, um darüber nachzudenken, wie Schauspieler, Musiker und Performer als eine Art Kanal für die gemeinschaftliche Erinnerung fungieren können. Sie können ein Mittel sein, mit dem Gemeinschaften ihre Schmerzen, ihre Kämpfe und Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung historischer Traumata verarbeiten können, in Bezug auf die systemische Unterdrückung, die Sklaverei, den transatlantischen Sklavenhandel, die Gewalt weißer Rassisten und so weiter.
So Yale-Professorin Daphne Brooks. Und tatsächlich, im Video zu Ring the Alarm wird Beyoncé in einer gepolsterten Zelle von Polizisten in voller Montur verhört. Sie befindet sich im Lockdown, ohne sich wehren zu können. In einer anderen Szene blickt sie verloren ins Leere, während sich hinter ihr bedrohlich Wassermassen an Felsen brechen und in der Luft zerstäuben. Im Video zu Déjà Vu wiederum rennt Beyoncé wie auf der Flucht durch den Bayou, also jene Sumpflandschaft, die so typisch ist für die US-Golfküste. Gedreht wird in und um New Orleans, teils auf einer historisch bedeutsamen Plantage, teils in einer Bar, in der das erste Konzert nach Katrina stattgefunden hatte. Auch sonst ist die Ikonografie des Albums von der Region geprägt, in der sich ein Jahr zuvor ein Trauma in die Geschichte der USA eingebrannt hatte.
B-Day selbst ist oberflächlich betrachtet Standard-R&B über häusliche und romantische Probleme, aber es geht auch um Unabhängigkeit und soziale und intime Autonomie.
Ihr nächstes Album, I Am Sasha Fierce, ist zweigeteilt. Einerseits in langsame und Mid-Tempo-Balladen, andererseits wird das alter Ego Sasha Fierce ergründet. Über die ganze Strecke wohl ihr schwächstes Album entwickelt Beyoncé darauf dennoch Ideen, die sie später weiter ausformuliert. Sasha Fierce ist eine Diva, eine weibliche Version eines Hustlers, wahlweise ein Großstadthai oder eine Patin. Kevin Allred, der seit Jahren Unikurse über Beyoncé hält, ortet in dieser übergroßen Figur eine Drag-Performance. Dafür würde ihr dramatisches Make-up sprechen, ihr spektakuläres Selbst und dass Sasha Fierce vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Und schließlich befeuert das Video zu Single Ladies den YouTube-Algorithmus wie nur wenige vor ihm. Es wurde in einem heißen Studio gedreht, in Schwarz-Weiß, fast ohne Schnitte, fokussiert auf die Performance der drei Tänzerinnen in hohen Absätzen. Beyoncé singt von einem Mann, der mit ihr in die Unendlichkeit fährt und meint damit ihre frisch geschlossene Ehe mit Jay-Z. Wenn man so will, wird hier ein weiteres Trauma verarbeitet. Denn afroamerikanische Frauen heiraten wesentlich seltener als Frauen anderer Bevölkerungsgruppen. Ganz besonders gut gebildete junge schwarze Frauen wie Beyoncé.
If you don't, you gone.